Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Stammtisch von dieser Woche. Mit dabei ist Friederike.
Hi, Manuel.
Friederike, zum Wohl.
Zum Wohl.
Und der Luca.
Salute.
Wieder mal.
Ja, bei euch dabei. Ja.
So gut, so gut. Wir reden über immer noch relativ aktuelle Ereignisse am vergangenen Wochenende, nämlich hat es eine Demonstration gegeben. Nicht eine Klimademo, sondern eine Corona-Demo, wo sich ganz verschiedene Leute versammelt haben in Zürich zum Demonstrieren gegen unverhältnismäßige Corona-Auflagen oder gegen Corona-Verschwörung oder was auch immer. Ganz verschiedene Anliegen sind da zusammengekommen und zwei prominente Comedien sind auch mit dabei gewesen, der Marco Rima und der Andreas Thiel, beziehungsweise er versteht sich ja nicht als Comedian, aber sicher ein Satiriker, oder? Und haben sich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, beziehungsweise sind dann auch ins Kreuzfeuer der medialen Kritik geraten durch die Beteiligung. Und ich finde das noch spannend, um über das zu reden, weil das ja auch zu tun hat, so ein bisschen mit der Atmosphäre, die herrscht und mit dem, wo man vielleicht kann sagen oder nicht sagen, ohne sich zu disqualifizieren. Wie haben die das wahrgenommen?
Ja, Friederike, sag mal.
Ne, gerade wo der Manu die Einleitung gemacht hat, habe ich gedacht, hat überhaupt jemand schon mal überlegt, ob das ein satirischer oder komikerhafter Auftritt war? Niemand, oder? Also ist niemand davon ausgegangen, dass jetzt die als Satiriker oder Komiker auftreten sind, sondern alle sind davon ausgegangen, dass es total ernst gemeint war.
Ja, also du meinst einfach so, Andy Kaufmann, also wo sind die Grenzen von,
yeah,
vom, also wo ist eine Figur oder eine Rolle, die sie spielen, und, oder wo ist sie wirklich ihre eigene,
ja,
Meinung?
Sie treten ja, ich bin der, also sonst würden sie ja gar nicht auftreten als Stargäste, oder? Wenn, yeah, sie nicht Komiker oder Satiriker oder irgendwas wären. Aber sie sind, das ist jetzt genau eine Funktion, wo sie die Rolle gar nicht einnehmen. Da könnte ja auch sein, dass sie einnehmen würden. Aber ich gehe jetzt, yeah, auch davon aus, dass sie das ernst genommen
haben. Ja, die meinen das, glaube ich, schon. Aber das wäre jetzt natürlich noch ein Way out für die, dass sie dann irgendwie einer sagt, haha, das war nur ein Scherzle.
Ja, genau. Ja, aber, also, zumindest, was Andreas Thiel in den letzten Wochen geschrieben hat, in der Weltwoche, oder wie er zitiert, ja, ist worden, und wie der Marco Rima auf die sozialen Medien ja auftreten ist, also scheint so, schon so, dass sie das auch wirklich meinen. Also, also, dass es ihre Meinung ist.
Ja, ja.
Beim Andreas Thiel ist, also ich muss mich da outen als ein Fan von seiner früheren, also Satire, die er gemacht hat. Also ich habe ihn sehr, sehr intelligent gefunden. Ich bin nur zweimal bei einem Live-Go im Theater am Echtplatz schauen und hören. Und ich habe ihn einfach immer brillant gefunden in seiner Art. Und es ist schon ziemlich tragisch, die Entwicklung, die er irgendwo durchgemacht hat. Also man hat ihn irgendwie auf einem, kann man sagen, Abstellgleis ein bisschen umgeleitet, oder? Mm. Und ab dem Moment hat er nur in gewissen Blättern geschrieben und er hatte keine Chance mehr zurückbekommen. Und gleichzeitig muss man sagen, er hat ja die eine und die andere Möglichkeit hat er verpasst, um sich irgendwie weit zu entschuldigen.
Mhm.
Aber du, also für die, die es nicht wissen, also es hat angefangen vor allem mit einem Artikel in der Weltwoche, wo es vor allem um Islam geht. Oder? Also,
ja,
also nicht um Muslime im Generellen, sondern um den Koran.
Ja, genau, er hat den Koran gelesen. Das ist jetzt ein paar Jahre her, gell? Er hat den Koran gelesen. Und ist dann zum Schluss gekommen, dass es sich um ein unglaublich blutrünstiges Dokument handelt, wo man vor Kindern verstecken und auch Erwachsenen eigentlich nicht anbefehlen sollte. Und hat das dann sehr frei raus gesagt. Und mit dem natürlich einen riesen Skandal verursacht. Und das ist so ein bisschen, das ist halt, er macht das ja auch gern, oder so, wirklich provozieren. Und natürlich, als Satiriker in dieser Rolle ist er auch dazu da, um irgendwie Grenzen vom Sagbaren vielleicht austesten und die Leute irgendwie dort zu kratzen, wo sie beißt. Aber mit dem hat er sich dann nachhaltig geschadet, oder? Da hat dann eine riesige Flut an Absagen gegeben. Der ist ja bei diesen ganzen natürlich auch sehr, sage jetzt mal, linksliberal ausgerichteten Theater, Kleintheaterbühnen und so, ist er dann überhaupt nicht mehr gefragt gewesen.
Ja.
Also ihr seid Kenner, ich kenne, also ich weiß, wer das ist, aber ich war noch nie bei einer Veranstaltung. Gibt es irgendeine Kontinuität von dem, was du sagst, brillant? Irgendwie gescheit oder so und zu dem, wie er jetzt reagiert. Gibt es irgendeine Kontinuität oder ist das plötzlich ein Bruch? Oder?
Oh, da bin ich also irgendwie zu weit weg, um das wirklich zu beurteilen. Aber zumindest, also bis zu dem Zeitpunkt kann man sagen, ist er, also wo er über den Koran geschrieben hat, ist er ja ist alles gut gelaufen. Er ist immer wieder engagiert worden. Er hat ja von dem können leben. Und ab dem Moment, wo das passiert ist, ist ihm, glaube ich, nur noch die Kolumne in der Weltwoche geblieben, wo man jetzt wissen, dass die Weltwoche rechts, also aus Blatt eher, also Themen in diesem Bereich, also eher konservativ und rechts ist. Und gleichzeitig hat er fast keine andere Aufträge gehabt. Also ich weiß nicht, was er sonst noch macht, ob er sonst noch engagiert wird für gewisse, also für Reden oder für andere Anlässe, da bin ich wirklich zu weit weg. Aber in der Öffentlichkeit ist er nicht mehr visibel gewesen.
Ja, man könnte zwei Thesen oder zwei Narrativ stricken. Das eine wäre, Andreas Thiel hat immer schon als Satiriker in alle Richtungen ausgeschlagen. Er hat wirklich können austeilen nach links und nach rechts, nach oben und nach unten. Oder? Und jetzt hat sich gesellschaftliches Klima so verschärft, dass es gewisse Ausschläge irgendwie gegen links irgendwie nicht mehr mag leiden und er dann persona non grata geworden ist. Oder? Vielleicht würde er es so beschreiben. Man könnte natürlich auch eine Geschichte erzählen vom Andreas Thiel, der sich ein Stück weit radikalisiert hat und immer sag jetzt mal, sich tendenziell immer mehr nach rechts begeben hat. Ich könnte es nicht sagen, ich kenne das zu wenig. Ich finde es einfach bemerkenswert, jetzt zum Zurückkommen auf die Demo, auf die Corona-Demo, bemerkenswert finde ich schon, wie jetzt sich wirklich der mediale Shit einfach ergüsst über den Marco Rima und dem Andreas Thiel, obwohl ihre Reden, soviel ich habe das nicht von A bis Z gelassen, ich habe nur drei gelassen, aber das, was sie gesagt haben, im Prinzip kann man das einfach zusammenfassen als eine Kritik an der Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit von diesen Corona-Massnahmen. Also sie sind ja nicht in Erscheinung getreten als Verschwörungstheoretiker, die sagen, das Virus gibt es gar nicht oder es ist von Bill Gates erfunden oder das haben Chinesen in die Welt gesetzt oder keine Ahnung. Sie haben ja nicht irgendeine krude Theorie verbreitet oder so oder sind jetzt da mit den QAnon-Verschwörungstheoretikern in Reihe und Glied gelaufen und so. Das nicht. Sie gehören zu den Kritikern von diesen Massnahmen und der Thiel hat natürlich mit gewissen Stasi-Vergleichen und so hat er sich schon exponiert. Ja,
und gleichzeitig muss man noch sagen, dass also der Marco Rima noch zurückgerebt hat, er hat gesagt, es gibt ja keine Corona-Tote. Also ich glaub schon, dass sie das ich frage mich, sie sind ja nicht Experten in diesem Bereich, oder? Und trotzdem tun sie so mit starken Meinungen sie auftreten. Und die Frage ist, inwieweit ist es auch ihre Meinung und inwieweit werden sie auch manipuliert? Oder? Das kann ich irgendwo nicht beurteilen oder eingesetzt. Aber zumindest, was man nicht kann sagen, ist, dass sie nicht medial nicht eine Plattform bekommen. Also ich weiß nicht, in den letzten Tagen gab es ja überall Artikel gehabt. Also sie dürfen reden und sie dürfen ihre Meinung ja vertreten.
Also ich habe auch nur Ausschnitte gesehen, aber Ausschnitte, wo genau sie beide gebracht worden sind und habe jetzt nicht gefunden, dass das sich durch eine wahnsinnige Schlauheit und Differenziertheit auszeichnet hat, was sie gesagt haben. Und sie haben sich völlig widersprochen. Also der Marco Rima hat mehr so gesagt, ja, jeder sagt irgendwas und vielleicht und also so alles ist schwammig. Und seine eindeutige Antwort ist, Covid-19 ist gar nicht schlimm. Und der Andreas Thiel hat gesagt, die Politik sagt dasselbe wie die Wissenschaft und Medien, alle sagen dasselbe. Können sich alle irren? Ja. Und wer irrt sich wirklich nicht? Er, oder? Und dann noch irgendwie sind so wenig Leute gestorben, das ist gar nicht schlimm. Das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig differenziert. Mhm. Oder das sind irgendwelche komische Pauschalurteile, wo ich denke, was geht denen durch den Kopf? Warum machen die das? Mhm. Und das könnte man sich auch überhaupt fragen. Was ist das eigentlich für eine Opposition, die da auf den Plätzen und bei den Demonstrationen ist? Und was ist die Motivationslage von denen?
Aber, also ich finde das eine gute Frage. Warum machen die das? Und ich glaube jetzt, also mein Eindruck ist schon, dass die Leute wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen jetzt die beiden Komiker oder Satiriker auch aus verschiedenen Gründen einfach wirklich authentisch beunruhigt sind und das Gefühl haben, da läuft etwas schief im Staat Dänemark oder in der Schweiz, da läuft etwas daneben und gegen das aufbegehren, weil grundsätzlich ist es ja für sie, dass sie aus dem einen Vorteil ziehen, das glaube ich nicht. Oder ich denke, als Kalkül kann ich mir das nicht vorstellen. Also der Marco Rima wird sehr wahrscheinlich seine Karriere nachhaltig geschädigt haben mit dem, oder? Weil er sich jetzt in einer Ecke wiederfindet, wo gesamtgesellschaftlich als Schmuddelecke gilt, oder? Und das tut ihm sicher nicht gut. Darum die Frage, warum machen die das jetzt? Also die müssen ernsthaft das Gefühl haben, es geht etwas schief, ich muss jetzt meine Stimme erheben und quasi meine Stimme brauchen, die ich bekommen habe durch meine Karriere, um da Gegengewicht zu bieten. Oder?
Also bei Andreas Thiel habe ich in diesem Zusammenhang das Gefühl gehabt, er hat weniger zu verlieren als Marco Rima.
Ja.
Also, eigentlich so der Tenor von den Äußerungen war ja, der Bundesrat oder die Politik gebärdet sich totalitär. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass das so ist?
Nein, also...
Aber nicht totalitär, aber zumindest kann man sagen jetzt im Nachhinein, dass gewisse Entscheidungen so widersprüchlich waren, oder?
Ja. Ja, also gell, ich meine, ich komme in dem Gespräch jetzt eigentlich in eine ganz komische Situation, weil ich habe ja monatelang auch auf Facebook habe ich wirklich sehr stark austeilt gegen alle, die das Virus nicht ernst nehmen, gegen alle, die irgendwie die Massnahmen in Frage stellen, haben auch Verschiedenes geschrieben zu Verschwörungstheorien und ich würde auch heute noch sagen, da sind also wirklich ganz abstruse Ideen im Umlauf, wo es nicht verdient, wiederholt zu werden. Aber ich würde jetzt einen Weg sagen, die Geschwindigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt die Leute, die Corona-Massnahmen kritisch hinterfragen, in eine ganz absolut verachtenswürdige Schublade gesteckt werden. Also wirklich braune Nazi-Brühe und weiss ich was. In Deutschland ja dasselbe in Grün, oder? Also jeder, der auf Berlin ist, demonstrieren, ist einfach ein absolut verachtenswürdiger, menschenunwürdiger Covidiot, oder? Und ich denke, nein, voll nicht. Also das glaube ich einfach nicht. Das ist ja ein Konglomerat aus den unterschiedlichsten Gruppierungen, die da zusammenfindet, mit ganz fragwürdigen Rändern natürlich, also eben bis hin zu unfragwürdig verurteilenswürdig, also Nazis und Identitäre und Reichsbürger. Ja. Genau. Also da müssen wir nicht diskutieren, weißt du, die sind nicht verteidigungswürdig in diesem Zusammenhang. Aber das ist ja definitiv eine Randerscheinung an diesen Demos und da sind auch ganz viele Esoteriker, Gitarre schwingende, bärtige Väter, die Kinder vor den Bauch gebunden haben und mit Batiktüchern weihen und irgendwie
zum Glück ist der Stefan nicht da.
Das sind so verschiedene Leute dort und aus ganz verschiedenen Gründen und das sind auch durchaus intelligente Menschen, die einfach das Gefühl haben, die Auflagen vom Bund sind nicht verhältnismäßig.
Okay.
Und das darf man doch äußern, oder?
Ja, also als erstes sind wir uns vermutlich einig, dass man auch kritische Fragen an Politik unter diese ganze Maßnahme von Covid-19 stellen darf, oder? Sind wir uns einig? Und die Frage, die du jetzt aufgeworfen hast, heisst ja, man darf das auch in einem Kontext machen, wo es Leute hat, die man ablehnt, oder? Und das finde ich, das müssen wir diskutieren. Also wenn ich an eine Demo gehe, wo Leute dabei sind, wo eigentlich unseren Staat stürzen wollen, wo Antidemokraten sind, in deren Kontext auch Terror stattfindet, muss ich mir nicht überlegen, dass das auch was bedeutet, wenn ich mit solchen Leuten zusammen auf eine Demo gehe? Mhm. Also das ist eine wirkliche Frage, oder? Mhm. Weil klar, ich bin nicht verantwortlich für alle, die da auch noch dabei sind. Und es ist vermutlich mega schwierig heute, dass du auf Demonstrationen bist, wo so ein vielfältiges Publikum ist, oder? Es gibt keine einheitliche Gruppierung mehr. Ja. Aber einfach, wenn ich weiß, an einer Demo hat es auch, also sage ich es mal ganz krass, Terroristen dabei, dann wäre es mir schon nicht angenehm.
Mhm. Ja. Okay, aber du kannst das natürlich auf einem anderen Hintergrund bei einer Klimademo genauso sagen. Du hast an einer Klimademo hast Schicks du natürlich extrem. Auch Leute, die bereit wären, gewalttätig zu werden oder die bereit sind, irgendwelche rechtswidrige Aktionen durchzuführen und so weiter. Also du hast so radikale Ränder hast du an vielen Demonstrationen. Und wenn es um so grosse Anliegen geht, wo Millionen von Leuten mobilisieren, da ist natürlich da sind immer Leute vertreten, wo du sagst, also mit denen würde ich eigentlich lieber nicht auf einem Foto abgebildet werden. Mhm. Und natürlich gibt es einen Punkt, wo es kippt, weißt, wo du sagst, aber jetzt hat das Ganze irgendwie ein Klientel angezogen, wo ich sage, da kann ich mich nicht mehr dahinter stellen. Mhm. Oder? Und das ist sicher eine Einschätzungsfrage. Ich meine, wir haben das einmal diskutiert wegen Marsch fürs Leben, wo Leute sich einsetzen fürs ungeborene Leben und auch gegen Abtreibung. Und da gibt's da laufen auch die verschiedensten Leute mit. Da laufen Leute mit, die sehr radikale Positionen vertreten und das Gefühl haben, ja nur, wenn Mutter stirbt bei der Geburt, ist gleich, aber Abtreibung geht einfach nicht. Aber das sind auch Leute, die irgendwie ein Trisomie 21 Kind haben und sich 10 Jahre lang haben müssen verteidigen, dass sie das Kind nicht im Mutterleib abtrieben haben und finden, ich laufe dort mit, weil mir das Kind so viel Freude gibt, dass ich für das Leben von meinem Kind einstehe. Mhm. Also, weißt du, hast alles Mögliche, oder?
Ja.
Aber um auf Kritik zurückzukommen im Zusammenhang mit dem Staat, also, ja. Also, gibt es Sachen, wo dir das Gefühl hat, das haben wir jetzt im Nachhinein nicht so gut gemacht und da darf man den Staat kritisieren.
Also man darf ja den Staat immer kritisieren. Mhm. Also es kommt darauf an, wie man das macht. Mhm. Aber ich möchte noch mal ganz schnell was sagen. Ich verstehe das Problem, oder? Du bist an einer Demonstration und du hast eigentlich ein sehr redliches Argument und diese Position ist ganz wichtig, dass man die vertreten darf. Aber dann müsstest du doch auch irgendwie dafür besorgt sein, zu signalisieren, dass du mit den Leuten, wo eigentlich Systemzerstörer sind, nichts zu tun hast.
Ja, ja.
Oder?
Ja.
Also das hängt irgendwie auch damit zusammen, dass ihr sagt, ja, man darf heute eigentlich gar nichts sagen gegen Covid-19-Maßnahmen und so weiter. Das hängt genau damit zusammen, dass diese Grenze so fließend ist zu denen, wo wirklich was vorhabt, wo für uns jetzt einfach nicht gut ist und wo man eigentlich nicht tolerieren kann, oder?
Und vielleicht fehlt da manchmal die Abgrenzung, oder vielleicht geht es da dann halt wirklich einfach ums Momentum, genauso wie es vielleicht bekannte Redner oder Persönlichkeiten gibt, wo sich bei ihrem Publikum nicht genug scheren, um fragwürdige Sympathisanten, wie sie einfach Menge vom Publikum im Kopf haben und das Gefühl haben, es ist gut, je mehr, desto besser. Aber ich finde so, das Guilt by Association, weißt du, das ist so, dass im Amerikanischen ist das auch mega stark. Da hast du irgendwie, hast einen Jordan Peterson, wo irgendwie in der Alt-Right-Bewegung Zustimmung findet, teilweise zumindest. Und dann wird er einfach diffamiert als Alt-Right-Anführer, obwohl er sich von dem massiv distanziert, aber natürlich nicht in der Hand hat, wer ihn alles gut findet und wer seine Videos postet.
Aber
oder?
Tut er sich dann dagegen wäre, wenn Gruppierungen ihn gut findet, wo er vielleicht gar nicht so... Also weißt du, vielleicht gilt genau das Gleiche, wie wir vorher auch gesagt haben, dass man genau hingucken muss, wer an eine Demo kommt, wo man selber organisiert hat, oder dass man genau hingucken muss, von welcher Ecke er positive Reaktionen kriegt und nachher sagen muss, halt nein, nicht, dass ihr das findet, aber ich bin da damit nicht einverstanden.
Ja.
Und zwar genau im Interesse, dass man kritisieren darf. Und jetzt können wir wieder zu deiner Frage zurückkommen, oder?
Eben. Und du hast gefragt, was kritikwürdig ist. Ich finde, auch in der Schweiz, und das können wir für Europa anders auch durchspielen, sind natürlich ein paar Sachen ganz grossartig in die Hose gegangen. Oder? Und also kommunikativ hat sich der Bund grusige Schnitzer erlaubt. Das hat ja vor wenigen Wochen jetzt irgendwie, hat das Bundesamt für Statistik irgendwie rausgegeben, dass bei diesen Partys von Jugendlichen so viele Fälle gegeben hat und nachher haben sie gemerkt, sie haben irgendwie Zahlen falsch zusammengezählt und so.
Familie, also, sie grössere Anstrengungen.
Also wirklich ein Kindergartenfehler, wo ich denke, hey, aber wirklich, da spielen die in die Hände von allen, die eure Massnahmen kritisieren, wenn ihr so mit Befund und Zahlen umgeht. Und das Gleiche war ja mit der Maske und mit dem Desinfektionsmittel, das haben wir ja auch schon besprochen. Gell? Da haben sie zuerst keine Maske und da heisst ja, Maske nützt gar nichts. Nein, also da wird von höchster Stelle wird beglaubigt, Maske nützt nichts, darum müssen wir sie auch nicht anlegen. Monate später wird Maskenpflicht eingeführt, dann hat man sie nachproduziert, die man vorher auf China verschenkt hat, hat man nachproduziert, dann merkt man, hat der Bund 3 Millionen Masken gekauft, wo den Gesundheitsstandards gar nicht genügen, muss die wieder zurückziehen, also ein peinlicher Patzer nach dem anderen, oder?
Aber vielleicht kann man als erstes festhalten, dass das mit dem Vorwurf von den Demonstranten, dass es totalitäre Machenschaften von der Regierung ist, wo einfach nur nichts zu tun hat, oder?
Nein,
also du bist auf einer anderen Ebene.
Ja, das stimmt.
Genau.
Das stimmt, da würde ich ja nicht verwechseln.
Und dann,
ich finde es überhaupt nicht totalitär.
Ja. Also ich hatte zu keiner Zeitpunkt das Gefühl, dass jetzt der Bundesrat die Macht übernehmen will und uns jetzt kneten, oder?
Ich habe mehr das Gefühl gehabt, dass wir in einer Situation sind, die neu ist für alle und dass sehr, sehr viel mit Unsicherheit wie verbunden ist und gleichzeitig, dass man es einfach nicht weiss. Dass man einfach ein bisschen mehr übergeschaut hat, jetzt mehr auf Italien, was ist da passiert, dass man ein bisschen mehr Angst gehabt hat. Und dass man, also im Grunde genommen die Figur, die man erschafft hat, die Daniel Koch-Figur, oder? Man hat nie gedacht, dass ein Virolog plötzlich so im Zentrum ist und dass man so auf ihn schaut und seine Meinung befolgt. Und gleichzeitig, sage ich mal, haben wir das Glück gehabt, dass der Lockdown eine Light-Version war. Oder? Ich glaube, es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich 2 Monate lang nicht rausgehen durfte, außer für einzukaufen. Und in gewissen Regionen in Italien war es viel strenger gewesen.
Weil es auch viel schlimmer war.
Genau. Und vielleicht wenn ich es so erlebt hätte, hätte ich vielleicht anders reagiert. Hätte ich auch gedacht, vielleicht ist die Einschränkung zu gross. Oder? Also aber was ich zum Beispiel jetzt gar nicht kann verstehen, ist, wie man kann meinen, man tut es irgendwo durch, dass es nicht so schlimm ist und gleichzeitig nimmt man im Kopf, dass der Staat einfach bankrott geht. Oder dass niemand wird das Risiko eingehen, die Wirtschaft so stark anzugreifen, wenn das Risiko nicht wirklich, also wenn die Pandemie nicht gefährlich wäre. Oder? Dass man das nicht akzeptiert. Oder? Also, bei den Verschwörungstheoretikern ist es immer so, dass sie sich immer selbst referenzieren und gewisse Meinungen tun sie gar nicht an sich. Also sagen sie, also akzeptieren sie gar nicht. Aber dass weltweit die Wirtschaft drosselt wird, ich glaube, das wäre das Letzte gewesen, wo ein Staat macht. Oder?
Genau, er hat sich ja selber sozusagen geschädigt.
Ja.
Aber also, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, ist einfach klar, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zu den Massnahmen von Bundesrat und Politik also großmehrheitlich überwältigend ist, oder? Also die, wo jetzt auf die Straße geht und wo jetzt sehr breit in der Presse kommt, das ist wirklich eine Minderheit.
Ja, aber
also, das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen will, also und aufnehmen, was du, Luca, gesagt hast, das war wie ein Lernfeld, wo wir jetzt hier angucken, seit Mitte März oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, oder? Die Politik hat nicht gewusst, wie man, also es hat keine Plan, also es hat vielleicht auch Plan gegeben, aber wir haben gar keine Erfahrung damit gehabt. Also die Wissenschaft haben in der Öffentlichkeit miteinander diskutiert, weil sie noch nicht genau wussten. Und Politik hat Entscheidungen treffen müssen, ohne dass sie genau weiß. Und auch die Presse hat irgendwie einen Umgang damit finden müssen. Und dadurch ist niemand, also wenn sie, sind die einen sind auftreten und gesagt, Maske nützt nichts und nachher kommt raus, doch, sie nützt doch was, ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, hat man vorher tatsächlich nicht gewusst, aber sie hätten besser gesagt, wir haben keine Maske, oder? Das wäre schon gut gewesen.
Ja.
Aber eigentlich alle haben sozusagen Learning by Doing, oder?
Exakt.
Und das tut eigentlich aufzeigen, wie auf welchem ungesicherten Terrain wir leben, oder? Und dafür werden die jetzt alle gescholten. Dabei, ja, so ist ja vielleicht das Leben,
ja,
oder?
Ich finde,
dass man Sachen nicht so im Griff hat.
Ich finde das ein guter Input. Und ich glaube auch, da muss man auch, wie soll ich sagen, in dem Sinn nachsichtig sein. Selbst führende Virologen haben gesagt, wir sind im Blindflug unterwegs. Oder im März, im April noch haben sie gesagt, wir sind im Blindflug. Wir kennen das Virus nicht. Wir wissen nicht, was alles für Faktoren reinspielen. Stadt, Land, whatever, all die Massnahmen. Wir sind im Blindflug unterwegs. Und das muss man den Bundesräten und der Regierung auch zugestehen. Da hat man müssen, verschiedene Unsicherheiten irgendwie abwägen und Entscheidungen treffen. Ich glaube, da kann man nicht immer ins Schwarze treffen mit allem. Ich habe einfach das Gefühl, zum Teil ist Kommunikation nicht aufrichtig genug gewesen, weißt, dass man den Leuten nicht auch, dass man die Unsicherheit nicht auch zugestanden hat und gesagt hat, wir sind aufgrund vom momentanen Stand zu deren Entscheidung gekommen. Und dann, wenn man die Entscheidung über den Haufen wirft, das auch zugestanden und sagen, es haben sich neue Evidenzen auftun und wir schätzen es jetzt anders ein. Mhm. Und das andere eben, sie haben ein paar eben bei der Statistik und so, da hat es ein paar Kommunikationsversagen gegeben, die einfach nicht hätten dürfen passieren. Aber insgesamt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, wir sind im Totalitären Stadt. Ich habe es sogar noch, eigentlich noch genossen. Ich habe das Gefühl, ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich den Bundesrat als eine starke Instanz erlebt, wo auch mal der Kantönli-Geist können im Notfall übersteuern konnte. Und ich habe das im Fall noch recht erfrischend gefunden. Und jetzt, wo sich so langsam wieder ein bisschen entspannt, kommt jetzt der ganze Scheiß wieder auf. Und ich wohne in Basel-Land, habe ein Büro in Basel-Stadt und eins in Zürich. Ich muss mich praktisch wöchentlich informieren, in welchem Kanton herrschen welche Auflagen, wo muss man Maske jetzt montieren und so. Ich finde das völlig absurd, dass man nicht national zu so Auflagen kommt. Das Virus ist im Basel-Land genau das gleiche wie in Zürich. Also,
da muss ich dir jetzt gerade widersprechen. Also es macht eben sogar noch Sinn, dass man jetzt regional operiert. Oder weil in Zürich, mit dieser riesen Stadt und so weiter, ist anders als in ländlichen Gebieten. Also ich glaube, jetzt macht es genau Sinn, dass man hinguckt, wo sind die Hotspots und warum sind die da und wie muss man reagieren. Und in andere Regionen muss man anders reagieren, weil die Situation anders ist. Also ja, okay. Jetzt ist der Kantönli-Geist vielleicht mal wirklich angesagt.
Ja, aber dann, aber dann müsste man wirklich regional denken und nicht unbedingt kantonal, weil in Zürich, grosse Bereiche von Zürich sind auch weitestes Land, oder? Ja, und dort herrschen genau die gleichen Auflagen wie in der Stadt. Oder?
Das
aber ja, das stimmt. Das kann man natürlich sagen, müssen wir jetzt differenzieren.
Also ein Stammtisch, wo wir am Schluss gleich nicht so ganz einig sind.
Was ich aber auch noch verrückt finde, dass diese Reaktionen jetzt kommen, oder? Also man könnte ja auch sagen, jetzt hat diese Politik und diese Maßnahmen, und wir haben das ja alles mittragen, das hat jetzt so gut funktioniert, dass wir eigentlich jetzt trotz steigender Zahlen in einer sehr guten Position sind. Also das heißt, es hat gefruchtet, das hat Erfolg gehabt, und statt dass man jetzt sagt, hey, das haben wir geschafft miteinander und das ermutigt uns und weiter unterwegs und so, kommen jetzt die und sagen, hey Kinder, da ist doch gar nichts und das ist alles nur Fake, was die da machen, um uns zu unterdrücken.
Ja, ja.
Und das finde ich einfach so verrückt, dass man die gute Sache, wo man profitieren könnte davon, dass man die nicht sieht und als Bestärkung nimmt, sondern dass man mit einem absoluten Misstrauen rechnet, dass man immer davon ausgeht, dass die anderen bösartig sind und ganz böse Sachen machen.
Das ist schwierig.
Und ich verstehe einfach nicht, wie man da dazu kommt.
Ich weiß, also jetzt, wenn ich mich versuche, mal in die Rolle von zum Beispiel von Marco Rima reinzugehen, also dort sind alle seine Veranstaltungen irgendwie abgesagt worden und du kommst vielleicht in einen Bereich rein, wo es Existenz, also er hat zwar noch zwischen den Interviews gesagt, er hätte noch ein bisschen sparen können.
Er hat eine Frau verdient.
Ja, aber sag mal, du bist in einer Situation, wo du das, was du gemacht hast, kannst du nicht mehr ausüben.
Mhm.
Ich glaube, es ist anders, als bei mir hat sich ausser dem Homeoffice nicht viel verändert. Oder?
Mhm.
Also, ich glaube, es ist wieder die subjektive Sicht, wo die Pandemie völlig, also entweder ist sie einschneidend oder ein bisschen einschneidend oder gar nicht einschneidend, oder? Und aufgrund von dieser Perspektive ist dann das, empfindest du vielleicht anders. ob die Auflagen wie deine Freiheit einschränken oder nicht.
Aber ich habe der ganze Kulturbereich ist betroffen.
Ja,
oder?
Ja, massiv.
Und ich habe Freunde und Freundinnen, wo so aus der freien Szene, wo sagen, ihr Beruf sei gestorben, sie müssen sich was Neues überlegen. Aber es wird nicht die ganze Kultur verschwörungstheoretisch. Oder? Also ich finde, man hat auch noch eine gewisse Verantwortung dafür, dass das zwar sehr schmerzhaft und beklagenswert ist, in welchem Zustand man ist. Also das verstehe ich voll, oder? Und dass man dann da sich neu orientieren muss, dass man Sorge hat mit dem Geld und das verstehe ich alles. Aber der Schritt zu den Positionen, die beide Herren jetzt einnehmen, finde ich schon noch recht weit, oder?
Aber ich finde es gleich wichtig zu sagen, die ganze Corona-Krise hat natürlich die Wirtschaft insgesamt einen hohen Preis gekostet, aber hat sich in verschiedenen Leben individuell ganz unterschiedlich ausgewirkt. Und es gibt Leute, die sehr einen hohen Preis zahlen und logischerweise dann auch geneigt sind, zum Verhältnismäßigkeit von diesen Massnahmen zu hinterfragen. Und du hast vorhin gesagt, es ist eine kleine Minderheit, die aufbegehrt. Ich glaube das auch, aber ich glaube, es ist eine wachsende Minderheit, weil jetzt so langsam, aber sicher bei manchem ein bisschen der Corona-Koller einsetzt nach ein paar Monaten. Der Preis wird für viele sehr hoch, wo jetzt wirklich wie im Kulturbetrieb einfach wirklich um ihres Einkommen müssen bangen. Und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, jetzt alle, die so kritische Rückfragen stellen, in eine ganze schummrige Ecke stellen und brandmarken und abschreien oder so öffentlich, sondern dass man die Leute schon ihrem Anliegen auch müsste ernst nehmen, oder? Also das wäre zumindest mein... Kann ich das als Schlussvotum stellen? Ja. Oder hast du noch, oder Friederike, noch ein Wort der Weisheit zur Stunde?
Also ich finde schon, dass man Corona-kritische Fragen stellen darf. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, es geht vor allem um die Leute, die Corona-müde sind, oder? Mhm. Also der Dani und ich haben in unserem ersten Corona-Podcast schon gesagt, wir befinden uns im Marathon und der geht noch eine Weile, der Marathon, und vielleicht müsste man sich überlegen, wie man langfristig da damit umgeht, oder? Dass man in so einer Situation ist, weil das ermüdet und das ermüdet auch die Leute. Und vielleicht wäre es besser, wenn sie ihre Ermüdungen anders zum Ausdruck bringen würden, als mit irgendwelchen radikalen Beschimpfungen.
Also, dann nehmen wir doch das als Schlusswort. Es ist eine Freude, mit euch zu diskutieren. Und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen, um sich zu beteiligen. Ich weiss an der Diskussion, ich weiss nicht, wie du über die ganze Geschichte denkst. Marco Rima, Andreas Thiel, Demonstration gegen die Massnahmen von Corona und überhaupt Staatskritik oder Staatsunterstützung. Beteilige dich doch an der Diskussion. Du kannst kommentieren auf Facebook und auf reflab.ch und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal beim Stammtisch wieder dabei bist. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao.